Einmal im Märchen wirft Vasalisa übrigens fast das Feuer weg. Und im Prinzip habe ich vor ein paar Jahren das gleiche gemacht, als ich die Wolfsfrau lesen wollte und dann abgebrochen habe. Das Feuer wollte mir zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wenn ich weiterlese, und ich wollte diesen Weg damals nicht gehen. Allen gefallen. Ein Podcast für People Pleaser. Hallo ihr lieben People Pleaser, willkommen zu einer neuen Folge von Allen Gefallen, einem Podcast für People Pleaser. Mein Name ist Sonja, ich will allen gefallen und das soll sich durch diesen Podcast ändern. Willkommen zurück zur letzten Folge von Allen Gefallen in 2025. Letztes Jahr habe ich mir ja zum Jahreswechsel gewünscht, 2025 öfter eine Enttäuschung zu sein. Und natürlich im positiven Sinne. Das ist mir zumindest teilweise gelungen. Ich habe, glaube ich, öfter Nein und vor allem öfter die Wahrheit gesagt, warum ich etwas will oder nicht will. Heute sprechen wir darüber, was ich mir für das nächste Jahr vornehme. Dafür schauen wir uns ein Buch an, das, wie ich finde, alle weiblichen bzw. weiblich gelesenen People Pleaser einmal lesen sollten oder vielleicht sogar einfach jede Frau. Die Wolfsfrau von Clarissa Pinkola Estes wurde mir von meiner Shihatsu-Therapeutin Gurlit Opolza empfohlen, die ihr vielleicht schon aus Folge 20 von Allen Gefallen kennt. Sie hat mir schon 2020 zu diesem Buch geraten. Ich habe damals circa die Hälfte gelesen und dann aufgehört. Ich war nämlich einfach nicht bereit für alles, was mir die Wolfsfrau damals sagen wollte. Die Wolfsfrau verkörpert die weiblichen Urinstinkte und damit genau das, was uns People-Pleasern wahrscheinlich irgendwie fehlt oder zumindest ein bisschen abhanden gekommen ist. Der weibliche Urinstinkt ist nämlich sicher nicht allen zu gefallen. Für 2026 wünsche ich mir also, meine innere Wolfsfrau zu wecken. Was das bedeutet, wirst du im Laufe dieser Folge noch mehr verstehen. Ich habe dafür natürlich erstmal das Buch wieder hervorgeholt. Es waren sogar noch meine alten Post-its und mein altes Lesezeichen drinnen. Ich bin damals bis Seite 335 gekommen. Insgesamt hat das Buch ungefähr 530 Seiten und dieses Mal habe ich es bis zum Schluss gelesen. Das Buch besteht aus etwa 15 Märchen und Geschichten, die von der Autorin aus der ganzen Welt zusammengetragen wurden. Und zwar wirklich aus der ganzen Welt. Es sind Geschichten von der Wüste über Osteuropa und Südamerika bis zu den Inuit dabei. Jede Geschichte behandelt einen Teil der weiblichen Urinstinkte. Es geht um Partnerschaften, um Zugehörigkeit und vor allem um die eigene Intuition und zu sich nach Hause zu finden. Ich empfehle wirklich jeder Frau bzw. allen Flinter, es einmal zu lesen oder am besten sogar mehrmals. Als Vorgeschmack sprechen wir heute über drei der Geschichten aus dem Buch, die besonders wichtig für uns People-Pleaser sind. Damit die Folge nicht zu lange wird, werde ich jeweils eine etwas verkürzte oder vereinfachte Version der Geschichte erzählen und dann auch nur auf die Aspekte der Erzählung eingehen, die mit People-Pleasing zusammenhängen. Den Rest könnt ihr ja dann selbst nachlesen. Erstens, die Geschichte von Vasalisa. Vasalisa ist eine junge Frau, deren Mutter am Anfang der Erzählung stirbt. Kurz vor ihrem Tod überreicht sie ihr eine kleine Puppe, die genau wie Vasalisa selbst aussieht. Vasalisa lebt zunächst nur mit ihrem Vater, bis die obligatorische Stiefmutter mitsamt Stiefschwestern einzieht. Sie sind zunächst nett zu Vasalisa, tragen ihr dann aber immer mehr und immer mühsamere Aufgaben auf. Vasalisa ist eine People-Pleaserin und tut alles, was ihr aufgetragen wird, um ihrer Stieffamilie und auch dem Vater zu gefallen. Der spielt natürlich sonst überhaupt keine Rolle, wie meistens in solchen Märchen. Schließlich wollen die Stiefmutter und die Stiefschwestern Vasalisa loswerden. Sie löschen das Feuer im Haus und schicken Vasalisa los, etwas glühende Kohlen von der Hexe Baba Yaga zu holen. Die kleine People-Pleaserin macht sich natürlich sofort auf den Weg in den Wald, verläuft sich aber bald. Sie hat ihre kleine Puppe dabei, fragt sie um Rat und füttert sie mit Brotkrumen, wie es ihr die Mutter am Sterbebett aufgetragen hat. So weist ihr die Puppe den Weg bis zum Haus der Hexe. Baba Yaga will Vasalisa nur helfen, wenn sie einige Aufgaben besteht. Sie soll das Haus in Ordnung bringen, ihr Essen kochen und schließlich Mohn von Erde und guten Weizen von schimmelnden Weizen trennen. Als Vasalisa glaubt, sie könnte es nie schaffen, sagt ihr die Puppe jedes Mal, sie soll einfach zu Bett gehen. Am nächsten Morgen ist immer alles wie von der Hexe gewünscht. Sie beantwortet Vasalisa noch einige Fragen, dann schickt sie die junge Frau mit einem brennenden Totenschädel zurück nach Hause. Das Feuer im Totenschädel weist ihr den Weg bis zur Stieffamilie, die im kalten Haus auf sie wartet. Sie freuen sich zwar nicht, Vasalisa zu sehen, nehmen aber das Feuer an, woraufhin sie in der folgenden Nacht verbrennen. Natürlich bleibt Vasalisa am Leben. Im Großen und Ganzen war das die Geschichte. Einige Aspekte habe ich zur Vereinfachung eben weggelassen. Zum Beispiel steht das Haus der Baba Yaga auf Hühnerbeinen. Jetzt weißt du vielleicht auch, was ich mit vereinfachen meine. Vielleicht hast du auch schon eine Idee, was uns die Geschichte sagen soll. Die meisten Geschichten in der Wolfsfrau sind so zu verstehen, dass sich alles in einer Person, also innerhalb der Psyche, abspielt. Die Mutter, die Stiefmutter, die Puppe und Baba Yaga, das alles sind in Wahrheit nur Bestandteile der Psyche von Vasalisa. Das hört sich jetzt vielleicht komplex an, wird aber gleich Sinn ergeben. Beginnen wir bei der Mutter von Vasalisa. Sie symbolisiert eine Art der Mutterfigur, die wir alle in unserer Psyche mit uns tragen. Ursprünglich ist sie dazu da, uns vor Gefahren zu warnen und uns zu beschützen. Sie ist quasi unser Urinstinkt. Im besten Fall müssen wir diese Mutterfigur nie ablegen, weil sie kann sich zur Wolfsmutter verwandeln und uns ein Leben lang innerlich begleiten und anleiten. Wenn sich unsere innere Mutter aber nicht verändert und weiterentwickelt, wird sie zu etwas, das Clarissa Pinkola Estes als die allzu gute Mutter bezeichnet. Sie versucht auch im Erwachsenenalter noch, uns von jeglicher Gefahr und negativen Erfahrungen abzuhalten. Dieser Teil unserer Psyche möchte, dass wir nichts riskieren und immer nett zu allen sind. Ihre innere Mutter hat Vasalisa also beigebracht, sich immer nett und höflich zu verhalten. Sie könnte jetzt also ein Leben lang schützend über ihr stehen, denn manche von uns streifen diese People-Pleaserin nie freiwillig ab, die wir in uns tragen. Oft passiert aber irgendwas in unserem Leben, oft ohne Vorwarnung, das uns die allzu gute Mutter aus der Psyche entreißt. Dass die Mutter von Vasalisa im Märchen stirbt, kann also im wahren Leben viele Gründe haben. Ich kann zum Beispiel bei mir meine Migräne als Grund sehen, warum ich nicht mehr zu jeder Zeit allen alles recht machen konnte. Ich hatte eben Migräne und musste mich ausruhen. Und das könnte eben einer dieser Gründe sein. Nun ist Vasalisa also eine perfekte People-Pleaserin und sie ist plötzlich auf sich alleine gestellt. Sie begegnet ihrer Stieffamilie, die laut der Autorin die Schattenaspekte der Psyche verkörpert. Während Vasalisa versucht, sich aus ihrer alten Rolle zu lösen und nicht mehr allen zu gefallen, reden diese inneren Stimmen auf sie ein. Noch immer erwarten sie, dass Vasalisa ihre Erwartungen erfüllt. Um das People-Pleasing hinter uns zu lassen, müssen wir uns diesen Schatten in der Psyche stellen. Es hört sich vielleicht zu abstrakt an, also lass mich eine andere Metapher verwenden. Vielleicht hast du schon vom inneren Kritiker gehört. So nennen viele die Stimme in unserem Kopf, die uns sagt, dass wir nicht gut genug sind. Der innere Kritiker weist uns auf jeden Fehler hin, und zwar nicht nur einmal. Er hat viel zu hohe Erwartungen und lässt uns überhaupt keine Ruhe. Was immer wieder im Buch Wolfsfrau klar wird, ist, dass wir uns den Schattenaspekten der Psyche stellen müssen. Die Stieffamilie oder eben der innere Kritiker werden nicht ruhen, bis wir sie anhören und zum Verstummen bringen. Die flüstern uns nämlich innerlich ständig die gesellschaftlichen Verhaltensregeln ein, die wir erfüllen müssen, um allen zu gefallen. Und zwar so lange, bis wir eine Erkenntnis haben, die Estes folgendermaßen formuliert. Wenn ich schlicht und einfach ich selbst bin, werde ich von vielen abgelehnt und ausgestoßen. Aber wenn ich mich willig anpasse, lehne ich mich selbst ab und stoße mich selbst aus meiner Mitte. Also wenn das mal keine Beschreibung von People-Pleasing ist. Die Stieffamilie schickt Vasalisa schließlich los, um Feuer von der Hexe im Wald zu holen. Auch das hat einen übertragenen Sinn, denn People-Pleasing und Anpassung können auf Dauer das Feuer in uns löschen. Wir fühlen uns also ausgebrannt, haben keine Energie mehr, unsere Seele friert quasi. Ohne es zu wissen, tut uns die Stieffamilie damit einen Gefallen, weil wenn das innere Feuer wirklich gelöscht ist, müssen wir losziehen, um es wieder zu entfachen. Vasalisa macht sich mit der Puppe auf den Weg, die sie von ihrer Mutter geschenkt bekommen hat. Diese kleine Puppe symbolisiert ihre Intuition, die uns allen von der inneren Mutterfigur mitgegeben wird. Erst hat Vasalisa nicht auf die Intuition gehört, jetzt lässt sie sich von ihr den Weg in den Wald zeigen. Dafür muss sie ihre Intuition allerdings füttern. In Wahrheit brauchen wir dafür kein Brot. Was die Intuition braucht, ist Aufmerksamkeit. Du kannst deine Intuition also füttern, indem du auf sie hörst, weil damit wird sie immer stärker und besser. Die Zusammenarbeit zwischen Vasalisa und ihrer Puppe symbolisiert also die Zusammenarbeit zwischen einer Frau und ihrer Intuition. Nur durch diese Zusammenarbeit können wir zu Baba Yaga finden. Das ist die Urgroßmutter aller Frauen, die ursprüngliche wilde Frau, die in jeder von uns weiterlebt, wie es Estes beschreibt. Ja, auch wenn wir die meiste Zeit am Schreibtisch sitzen, im Bildschirm starren und Matcha Latte trinken, die weibliche Urnatur steckt in jeder von uns. Indem wir diese ungezähmte Naturkraft kennenlernen, die in uns wohnt, können wir auch andere Gesichter von uns selbst kennenlernen. Da gibt's nämlich nicht nur das liebe Mädchen Vasalisa, das immer lächelt und alles tut, was ihr aufgetragen wird. Dort sind auch die Frauen, die wir wirklich sind und sein wollen, und Baba Yaga kennt sie alle. Um ihr dabei zu helfen, gibt die Hexe der kleinen Vasalisa mehrere Aufgaben. Zum Beispiel räumt sie im völlig chaotischen Haus der Baba Yaga auf, was symbolisch dafür steht, Ordnung in den psychischen Haushalt zu bringen. Bei jeder dieser Aufgaben hilft ihr die Intuition in Form der kleinen Puppe, was wiederum hilft, die Intuition zu stärken. Mehr zu den Aufgaben könnt ihr selbst in der Wolfsfrau nachlesen. Ich will dazu nur noch eines sagen. Um der weiblichen Naturkraft näher zu kommen und ihre Aufgaben zu erfüllen, muss Vasalisa Zeit im Haus der Baba Yaga verbringen. Dieses Haus befindet sich in ihrer Psyche. Und das wiederum bedeutet, dass wir Zeit in Ruhe mit unserer Psyche brauchen. Und genau dazu komme ich ganz am Ende dieser Folge nochmal. Im nächsten Teil der Geschichte stellt Vasalisa noch einige Fragen, die ihr helfen, ihre Naturkraft besser zu verstehen. Schließlich macht sie sich mit dem Feuer im Totenschädel zurück auf den Weg. Jetzt braucht sie ihre Puppe nicht mehr, um den Weg zu finden, denn das Feuer ist eine stärkere Variante ihrer Intuition. Das kann sie nutzen, um die Stieffamilie auszuleuchten und ihre wahren Gesichter zu erkennen und sie zu verbrennen. Einmal im Märchen wirft Vasalisa übrigens fast das Feuer weg. Und im Prinzip habe ich vor ein paar Jahren das gleiche gemacht, als ich die Wolfsfrau lesen wollte und dann abgebrochen habe. Das Feuer wollte mir zeigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin, wenn ich weiterlese, und ich wollte diesen Weg damals nicht gehen. Genau das ist der größte Fehler, wie auch die Autorin nochmal schreibt. Das Feuer unserer Intuition zeigt uns nämlich, was gut für uns ist, und es kann ausreichen, die Schatten in unserer Psyche damit einmal richtig auszuleuchten, damit sie in sich zusammenfallen. Aber das muss man sich halt erstmal trauen. Was lernen wir also von Vasalisa? Kurz zusammengefasst ist Vasalisa anfangs eine People-Pleaserin, die es allen recht machen will, vor allem auch ihren inneren Kritikern. Sie folgt schließlich ihrer Intuition und findet ihre weibliche Naturkraft. Damit entfacht sie ein Feuer, das sie nutzt, um ihre People-Pleasing-Tendenzen zu erkennen und zu vernichten. Zumindest ist das meine Interpretation der Geschichte. Am besten liest du sie nochmal selbst. Zweitens, die Geschichte der roten Schuhe. Ein Waisenkind wandert in dieser Geschichte alleine und barfuß durch den Wald, bis es ein paar rote Stofffetzen findet. Notdürftig schustert es daraus rote Schuhe zusammen. Die sind zwar sehr einfach, machen ihr dafür umso mehr Freude, weil das Mädchen die Schuhe selbst hergestellt hat. Eines Tages hält eine goldene Kutsche neben ihr an und eine alte Frau nimmt sie bei sich zu Hause auf. Sie gibt dem Mädchen ein Zuhause, etwas zu essen, ein warmes Bad und frische Kleidung. Die dreckigen roten Schuhe verbrennt sie im Ofen. Das Mädchen ist deswegen ziemlich traurig, gewöhnt sich aber an ihr neues Leben. Allerdings erlaubt ihr die alte Frau nicht zu toben, zu springen oder sonst irgendwie aufzufallen und das zu tun, was das Mädchen eigentlich gerne tut. Als das Mädchen konfirmiert werden soll, gehen sie gemeinsam zum Schuster. Die alte Frau ist inzwischen fast blind, weshalb das Mädchen sie überreden kann, ihr knallrote Schuhe zu kaufen. Der Schuster verpackt sie in unauffälliges Papier und zwinkert dem Mädchen zu. Sie ist sofort verliebt in das glänzende Paar und trägt es zur Konfirmation in der Kirche. Damit erregt sie große Aufmerksamkeit, alle starren ihre Schuhe missbilligend an. Und so erfährt auch die alte Frau von den Schuhen und erlaubt ihr nicht, sie noch einmal zu tragen. Das Mädchen zieht in der Woche darauf trotzdem wieder die roten Schuhe in die Kirche an. Vor der Tür steht ein Soldat, der ihr anbietet, die Schuhe vom Staub zu reinigen. Er sagt ihr noch, sie soll die Schuhe bis zum Tanz tragen. Das Mädchen wundert sich nicht, aber als sie aus der Kirche geht, beginnen die roten Schuhe plötzlich zu tanzen. Das Mädchen kann nicht aufhören zu tanzen, bis man sie einfängt und ihr die Schuhe von den Füßen zieht. Nun werden die roten Schuhe auf das oberste Regal im Schrank verbannt. Als die alte Frau bettlägerig wird, schnappt sich das Mädchen einen Hocker, um die Schuhe zu holen. Wieder zieht sie die Schuhe an, wieder beginnt sie zu tanzen, nur dass sie dieses Mal niemand aufhalten kann. Das Mädchen tanzt mit den Schuhen immer weiter, hinaus aus dem Dorf, hinein in den Wald. Sie ist schließlich so verzweifelt, dass sie einen Mann anfleht, ihr die Schuhe mitsamt den Füßen abzuhacken. So lebt sie schließlich ohne Füße, ohne rote Schuhe und ohne die reiche alte Dame allein im Wald. Es geht ihr also im Prinzip schlechter als am Anfang der Geschichte. Und ja, auch das hat mit People-Pleasing zu tun. Am Anfang der Geschichte sind die selbstgeschusterten roten Schuhe das einzige Glück des Mädchens. Es ist, im übertragenen Sinne, ihr selbstgewählter Lebensstil, wenn auch unter den schwierigsten Umständen. Als sie von der alten Frau adoptiert wird, muss sie sich anpassen. Sie glaubt, für ein glückliches Leben jetzt alle Regeln befolgen zu müssen. Sie ist brav, still und konform, obwohl sie eigentlich nur mit roten Schuhen durch den Wald laufen will. Genau das passiert mit uns, wenn wir People-Pleaser sind. Wir lassen uns die roten Schuhe von den Füßen reißen und passen uns an, um allen anderen zu gefallen. Auch wir hoffen oft darauf, dass unser Leben dadurch besser wird. Nur ist es oft nicht der Fall, wenn wir nicht auch die roten Schuhe behalten dürfen. So einfach und abgetragen sie vielleicht sind. Als das Mädchen schließlich die glänzenden roten Schuhe sieht, glaubt es, einen Ersatz gefunden zu haben. Dabei bemerkt sie nicht, dass auch in dieser Geschichte die Schatten der Psyche vorkommen. Der zwinkernde Schuster und der Soldat vor der Kirche zeigen, dass die roten Schuhe vom Schuster trügerisch sind. Aber das Mädchen hat ihre Instinkte durch zu viel Konformität verloren. Es fällt auf die roten Schuhe herein, die sie zum ewigen Tanzen verurteilen. Die neuen roten Schuhe sind ein Sinnbild für zwanghaftes und selbstzerstörerisches Verhalten. Wer nämlich zu lang seine Instinkte und seine Kreativität unterdrückt, um ein People-Pleaser zu sein und allen zu gefallen, der kann schließlich alternativen Suchtmitteln verfallen. Das können tatsächliche Suchtmittel sein, wie Alkohol, Drogen oder sogar Essen und Zucker. Es kann aber auch die Gefallsucht und die Arbeitssucht sein, in die uns der Seelenhunger treibt. Wir suchen nach etwas, das unsere innere Leere füllt. Dabei sollten wir uns eigentlich auf die Suche nach uns und unseren Wünschen und Bedürfnissen machen. Auch das Mädchen führt fortan ein Doppelleben. Es versteckt die Schuhe vor der alten Frau, um seiner Sucht nachzugehen. Viele People-Pleaser tun das auch, weil zum People-Pleasing kann auch Lügen und Heimlichtuerei gehören. Statt zu sagen, dass wir etwas nicht tun wollen, schieben wir irgendwelche Verpflichtungen vor. Statt anzusprechen, was uns stört, fressen wir unsere Wut so lange in uns hinein, bis es zu einem Wutausbruch kommt, den dann keiner verstehen kann. Statt uns aus Beziehungen, Jobs oder sonstigen Situationen zu befreien, die uns nicht gut tun, unterdrücken wir unsere Instinkte und ziehen stattdessen heimlich die roten Schuhe an. Über den Schattenaspekt der Psyche haben wir ja schon gesprochen. Dort kann die Stieffamilie von Vasalisa lauern, die ihr sagt, dass sie nicht gut genug ist und allen gefallen muss. Wenn wir aber wie das Mädchen mit den roten Schuhen sind und ein Doppelleben führen, kann was ganz anderes passieren. Unsere eigenen Träume, unsere Kreativität und Schaffenskraft, unsere gesamte Lebenslust kann in den Schatten der Psyche wandern. Die verschwinden nie, aber sie sind für uns dann nicht mehr greifbar. Wir sind so zerrissen zwischen dem Versuch, uns anzupassen und dem Suchtmittel, das uns eigentlich auch nicht glücklich macht, dass wir unsere eigenen Urinstinkte immer tiefer vergraben. Genau das ist auch der Grund, warum diese Geschichte so brutal endet. Weil es extrem schwer ist, das People-Pleasing und die Ersatzhandlung abzulegen, aber notwendig. Wir müssen uns nicht die Schuhe mitsamt den Füßen abhacken lassen, aber im übertragenen Sinne irgendwie schon. Weil was auch immer es ist, dass du tust, weil du nicht tun kannst, was du wirklich tun willst, du musst zuerst den Ersatz aufgeben, damit du wirklich deinen Wünschen folgen kannst. Der Ersatz und das Doppelleben ist nicht das, was dich wirklich erfüllt. Weil das alles vielleicht ein bisschen zu abstrakt ist, will ich kurz einen Absatz aus dem Buch vorlesen. Es ist nicht die ungebärdige Lebensfreude, die das Mädchen mit den roten Schuhen ins Verderben treibt, sondern der Mangel an ungebärdeter Lebensfreude. Das muss man ganz klar sagen. Wenn eine Frau im ausgehungerten Zustand nicht bewusst wahrnimmt und die Konsequenzen ihres Einsteigens in tödliche Transportmittel nicht wahrhaben will, dann tanzt sie in grellroten Schuhen. Tödliche Transportmittel sind ungesunde Beziehungen, negatives Denken, Misshandlungen, Drogen, Alkohol. Alles, was man nur schwer wieder los wird, wenn es sich einmal etabliert hat und zur Gewohnheit geworden ist. Was lernen wir vom Mädchen mit den roten Schuhen? Das Mädchen ist am Anfang der Geschichte noch mit seinen Instinkten verbunden, verliert sie aber, weil es sich zu sehr anpasst. Statt ihre Lebenslust wieder zu finden und sich zum Beispiel ein neues Paar Schuhe zu nähen, fällt sie auf ein Ersatzmittel herein. Sie wird süchtig nach den roten Schuhen, die sie zum Tanzen zwingen. Im übertragenen Sinne wird sie also zum People-Pleaser, der sich anpasst, um zu gefallen. Statt den eigenen Wünschen und Lebensträumen zu folgen, kippt die People-Pleaserin in Ersatzhandlungen. Sie gerät zum Beispiel in eine toxische Beziehung, wird zum Workaholic, beginnt zu trinken oder wird süchtig nach Anerkennung. So versucht sie vergeblich, sich Lebensfreude zu holen, wobei sie den Zugang zu ihren Instinkten komplett verliert. Um aus dieser Lage wieder rauszukommen, ist es wichtig, sich die symbolischen Schuhe abzuhacken. Du musst also loslassen, was dich gefangen hält, nur so kannst du wieder zu dem finden, was dir wirklich Lebensfreude und Energie gibt. Drittens, die Geschichte vom Seehundfell und der Seelenhaut. Diese Geschichte beginnt mit einem Mann, der in einer Schneelandschaft lebt und Robben jagt. Er ist sehr einsam und traurig, bis er eines Nachts eine Gruppe von nackten Frauen auf einem Felsen im Meer entdeckt. Sie reden und lachen, sie werden vom Mond beschienen und am Fuße des Felsens liegen Seehundfelle. Der Mann schleicht sich heran, stiehlt eines der Felle und kehrt zurück in sein Versteck. Als die Frauen in ihre Felle gleiten und zurück ins Meer springen, der Legende nach sind Seehunde nämlich eigentlich Menschen, bleibt eine von ihnen zurück. Sie sucht verzweifelt nach ihrem Seehundfell. Der Mann tritt aus seinem Versteck und fleht sie an, bei ihm zu bleiben. Er verspricht ihr, dass sie nach 7 Jahren ihr Fell zurückbekommt, solange sie seine Frau wird. Sie willigt ein, lebt nun an Land und die beiden bekommen einen Sohn. Nach 7 Jahren wird ihre Haut plötzlich trocken und rissig, ihre Haare fallen ihr aus und sie wird fast blind. Doch der Mann gibt ihr das Seehundfell nicht zurück, so sehr sie ihn auch bittet. Ihr Sohn Oruk hört in der Nacht plötzlich seinen Namen im Wind. Er läuft zum Meer, wo er einen alten Seehund trifft, der ihm das Seehundfell seiner Mutter übergibt. Es ist ihre Seelenhaut, die er schnell nach Hause trägt. Die Frau geht damit zum Meer, als Oruk plötzlich merkt, was er getan hat. Er hat ihr geholfen, zurück ins Meer zu gehen. Doch die Mutter Mutter haucht ihm ihren Atem ein und nimmt ihn für eine Woche zurück in die Tiefen des Meeres, wo er ihre Heimat und seine Familie kennenlernt. In diesen 7 Tagen bekommt die Frau wieder gesunde Haut und Haare, sie ist wieder ganz die Alte. Danach kehrt der Sohn zurück an Land, doch anders als sein Vater kann er später in das Meer zurückkehren. Oruk wird zum Geschichtenerzähler an Land, während seine Mutter tief unten im Meer bleibt. In dieser Geschichte geht es also um die Seele, wobei die Seehunde eine besondere Bedeutung haben. Man sagt nicht nur, dass sie ursprünglich Menschen waren, sondern schreibt ihnen eine besondere Anpassungsfähigkeit zu. Außerdem gehen Robbenmütter tatsächlich nur an Land, um ihren Nachwuchs zu gebären, den sie nach kurzer Zeit auf sich alleingestellt zurücklassen, weil sie ins Wasser zurückkehren müssen. Wie Seehunde ist auch die Seele zunächst unschuldig und gutgläubig. In unserer Seelenruhe erwarten wir nicht, dass uns jemand was Böses will. Und so passiert es fast jedem Menschen, dass uns einmal zumindest ein Teil der Seele genommen wird. Wir sprechen dann zum Beispiel davon, dass uns eine Chance geraubt wurde, wir werden in der Liebe oder im Beruf ausgebeutet oder wir verlieren unseren Selbstwert. All das passiert auch uns People-Pleasern, wenn wir zu gutmütig durch die Welt gehen. Wir werden ausgenutzt, weil wir glauben, dass andere uns Gutes wollen, wie der Mann in der Geschichte. Dabei symbolisiert der Mann natürlich wieder einen Teil der Psyche. Er ist das Ego, das durch Ehrgeiz oder Perfektionismus die Seele berauben kann. Wenn wir allen gefallen wollen, ist auch unser Ego im Spiel. Und so kann es passieren, dass wir den Kontakt zu unserer Seele verlieren. Wir kehren quasi nicht nach Hause zurück in die Tiefen unseres Bewusstseins, sondern verweilen als Ego an der Oberfläche und jagen den falschen Zielen nach. Ob es nun das eigene Ego ist oder andere Menschen, ständig versucht irgendjemand, uns die Seelenhaut zu stehlen. Clarissa Pinkola Estes empfiehlt deshalb, sich nie zu weit davon zu entfernen und sie nie irgendwo liegen zu lassen. Ohne unser Seehundfell verlieren wir laut der Autorin auch unser Frühwarnsystem für alles, das uns nicht gut tut. Wir folgen den Menschen oder Ansichten, die gerade den stärksten Einfluss haben, statt unseren eigenen Wünschen und Meinungen. Wenn das mal wieder kein People-Pleasing ist. Eine Stelle will ich euch dazu vorlesen. Als junge Mädchen machen wir die Erfahrung, dass unser Seelenleben sich nicht mit den Ansprüchen der Gesellschaft vereinbaren lässt und dabei stellt sich zum ersten Mal das Gefühl des Gestrandetseins fern der Heimat ein. Aber als Erwachsene treiben wir unnötigerweise oft noch weiter fort, und zwar indem wir uns zu lange mit weltlichen Belangen aufhalten und nicht bewusst für unsere seelische Heimkehr sorgen. Wenn uns nicht in der Kindheit beigebracht wurde, periodisch zur Seelenheimat zurückzukehren, wiederholen wir das Muster des Ausgebeutetwerdens und verloren durch die Welt Wanderns ad infinitum. Aber selbst wenn wir von eigenen Fehleinschätzungen zu weit vom Heimatland abgetrieben wurden, müssen wir wissen, dass jedes Lebewesen ein innewohnendes Heimkehrvermögen besitzt, wie es die Zoologen nennen. Wir sind mit einem inneren Zielfluggerät ausgestattet, das uns den Rückweg weist. Tatsächlich kann es dabei hilfreich sein, wenn unser Ego einmal die Seelenhaut gestohlen hat. Das Kind in der Geschichte, Oruk, wird auch als Geisteskind bezeichnet. Es ist ein Kind, das aus dem Zusammentreffen des Egos und der Seele entsteht. Und wie in der Geschichte auch, kann es uns zurück in die Tiefe bringen. Oruk ist das Gefühl, das wir haben, wenn wir zu lange nicht unsere Ruhe hatten. Oruk meldet sich, wenn wir uns zu weit von unserer Seele entfernt haben. Oruk meldet sich also auch bei uns People-Pleasern. Und es ist wichtig, dass wir auf Oruk hören und zurück in die Heimat in uns selbst kehren. Laut Estes wissen wir übrigens alle, wie wir in die innere Heimat zurückkehren können. Ich war mir da zuerst nicht sicher, aber dann hat sie Beispiele genannt. Manche tun etwas, das ihnen seit Jahren am Herzen liegt oder lernen etwas, das sie schon immer interessiert hat. Manche schreiben, singen oder reden einfach mit anderen. Andere ruhen an einem stillen Ort, an dem sie ganz alleine sind. Das ist wohl auch das Wesentliche daran, etwas alleine und ganz in Ruhe zu tun. Ich glaube, dass ich zum Beispiel in meine innere Heimat finde, wenn ich alleine und ohne Kopfhörer spazieren gehe, wenn ich ein gutes Buch lese oder wenn ich am Meer bin. Du kannst dir das ja auch direkt mal überlegen. Was sagt uns aber die Geschichte vom Seehundfell? Die Geschichte zeigt uns, was passiert, wenn wir uns zu sehr von unserer Seele entfernen. Egal, ob es jetzt das Ego ist, die Erwartungen der Gesellschaft oder andere Menschen, irgendwas zerrt immer an uns und will uns von dem abhalten, was uns gut tut. Auch wir People-Pleaser müssen dem widerstehen und herausfinden, bei welchen Tätigkeiten oder an welchen Orten wir uns zu Hause in uns fühlen. Diese Heimkehr muss Priorität haben, damit wir uns gut fühlen und Energie haben. Eine kleine Bonusgeschichte gibt's jetzt auch noch, weil sie einfach so gut passt. Ein Mann kommt zu einem Schneider und probiert einen Maßanzug an. Da bemerkt er, dass er links unten etwas zu kurz ist. Kein Problem, sagt der Schneider. Das ziehst du einfach mit der linken Hand nach unten. Als er das tut, fällt dem Mann ein abstehender Kragen auf. Kein Problem, sagt der Schneider. Drück einfach dein Kinn dagegen. Schließlich merkt der Mann, dass der Hosenbund zu hoch geschnitten ist. Kein Problem, sagt der Schneider. Du kannst ihn mit deiner rechten Hand nach unten ziehen. Der Mann kauft also den Anzug und geht am nächsten Tag durch die Stadt. Seine linke Hand hängt links am Sakko, seine rechte am Hosenbund, das Kinn ist gegen die Schulter gedrückt. Alle starren ihn und seine unangenehmen Verrenkungen an. Aber sie loben, wie perfekt sein Anzug passt. Genau so fühlt sich's doch an, wenn wir uns komplett verstellen und verrenken, um als People-Pleaser durch das Leben zu gehen. Und da bin ich ehrlich, ich will lieber eine Wolfsfrau ohne Anzug sein. Das waren also einige der Geschichten aus dem Buch Die Wolfsfrau, in denen ich die größten Parallelen zum People-Pleasing gesehen habe. In diesen und auch in anderen Geschichten geht es auf die eine oder andere Art darum, dass sich Frauen anpassen, ihre Instinkte und Intuition vernachlässigen und dann auch darunter leiden. Auch die Geschichte des hässlichen Entleins, die wir wahrscheinlich alle kennen, hat Clarissa Pinkola Essays im Buch interpretiert. Dann gibt es zum Beispiel noch Kapitel über die Schattenaspekte und den Female Rage, also den weiblichen Zorn, über Liebesbeziehungen und Sexualität sowie über die Schöpferkraft und den Umgang mit Traumata und den Narben, die wir davontragen. Wie gesagt, ich kann jeder von euch nur empfehlen, das Buch zu lesen. Was viele der Geschichten gemeinsam haben, ist die Ruhe. Fast immer brauchen die Frauen und Mädchen in den Geschichten Zeit nur für sich, um die innere Heimat zu finden. Eine Wolfsfrau wird man zwar auch, indem man sich mit anderen Wolfsfrauen umgibt und von ihnen lernt, aber vor allem wird man vom People-Pleaser zur Wolfsfrau, indem man sich die Zeit und Ruhe nimmt, um in sich zu gehen. Das passiert übrigens zyklisch und immer wieder im Leben, wie Estes schreibt. Immer wieder müssen wir zu Baba Yaga zurückkehren oder auf den Boden des Meeres tauchen, um nach dem Rechten in unserer Psyche zu sehen. Ich habe auch schon länger gemerkt, dass ich das tun muss. In den letzten fast 30 Folgen dieses Podcasts haben wir sehr vieles besprochen, von ganz oberflächlichen Tipps zum Nein-Sagen über die größten Ängste, die oft hinter People-Pleasing stecken. Wir haben über Selbstmitgefühl, über die Intuition und über Vertrauen gesprochen. Und ich habe auch gemerkt, ich habe fast nichts mehr zu sagen, wenn es um People-Pleasing geht. Vielleicht ist es langsam Zeit zu schweigen und alles in Ruhe zu verarbeiten. Vielleicht muss ich in das Seehundfell schlüpfen und an den Grund des Meeres tauchen. Es ist also tatsächlich bald Schluss mit allen Gefallen. Der Podcast wird im Jänner zu Ende gehen, mindestens eine Folge gibt es aber noch. Falls dir die Folge zum Buch heute gefallen hat und du auch eine Lesemaus bist, kannst du gern in meinen neuen Podcast reinhören. Geschichten geschrieben gibt es überall, wo es auch allen Gefallen gibt. Die wichtigsten Links findest du auch in den Shownotes. In einer Woche kommt dort übrigens eine Folge mit Büchern für People-Pleaser. Da ist also sicher für euch auch was Spannendes dabei. Vielleicht werde ich auch in Zukunft hier noch vereinzelte Folgen machen, zum Beispiel einen Jahresrückblick Ende 2026, um zu sehen, ob die Wolfsfrau in mir erwacht ist. Aber bis dahin hören wir uns sowieso noch mindestens einmal. Falls du das hier noch in 2025 hörst, wünsche ich dir ein frohes neues Jahr. Wobei, das kannst du eigentlich 2026 auch noch gebrauchen. Wenn du gerade People pleasen willst, dann gib meinem Podcast gerne 5 Sterne, abonniere ihn und hör beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, mach's gut, aber mach's für dich selbst. Allen gefallen, ein Podcast für People Pleaser.